Gefühlt gibt es zwei Arten von Weintrinkerinnen. Christian Seiler, unser Autor und Food-Kolumnist beim Magazin, steht für die erste Version. Ein gut gekleideter Mann mittleren Alters, der sich mit Wein auskennt und auch so aussieht. Und dann gibt es mich, einen Menschen Ende 20, für den es so etwas wie schöne Trainerhosen gibt, die man zum Weintrinken anziehen kann.
Heute bei «Apropos» Wein trinken für Anfängerinnen und Anfänger. So fängt ein Text an von der Magazinautorin Sascha Pritzko. Sie trinkt gerne Wein, aber es macht sie auch immer ein bisschen nervös. Was, wenn man im Weinladen nicht weiss, was sagen? Oder beim Degustieren im Restaurant? Wie findet man zu seinem eigenen Weingeschmack? Und ist das mit den Trainerhosen eigentlich okay? In dieser Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung reden wir über das Weintrinken, darüber, was man wissen muss, um das richtig zu machen. Und zwar mit den beiden erwähnten Personen, mit der Magazinautorin Sascha Pritzko, wie wir gehört haben, bis vor kurzem eine Anfängerin in Sachen Wein, und mit dem Christian Seiler, einem Autor und Food-Kolumnist vom Magazin, und wie wir aus früheren Podcasts wissen, ziemlich sattelfest in der Weinknigge. Hallo Sascha, hallo Christian.
Hallo.
Hallo Mia.
Sascha, wie sehen denn schöne Trainerhosen zum Weintrinken aus?
Meine Trainerhosen sind tatsächlich sehr schön und das ist eine objektive Meinung, weil der Christian hat mich sogar gelobt für meine Trainerhosen. Sie sind dunkelblau von Adidas Oldschool.
Christian, was ist so das Outfit, das du zum Weintrinken anziehst?
Meistens das, was ich mir in der Früh angezogen habe.
Genau, also aufs Outfit kommt es nicht davon, so viel wissen wir schon mal. Ihr habt mir vor dem Gespräch erzählt, dass ihr gerade in den letzten Tagen zusammen ein Glas Wein getrunken habt. Wie ist es zu dem gekommen?
Eigentlich sehr generisch, weil wir mussten Fotos machen für den Artikel. Und weil der Christian und ich sonst auf Selfies verzichten, wenn wir zusammen am Wein trinken sind, haben wir jetzt halt einen Fotograf aufgeboten.
Genau, und damit die Umgebung richtig ist und stimmig ist, sind wir in eine Weinbar gegangen im Kreis 3. Und wenn man schon in eine Weinbar geht, dann sollte man auch keinen Cola trinken.
Ihr habt ja zusammengespannt für einen Text über das Weintrinken. Sascha, was hat dich dazu bewegt, mehr über das Thema zu wissen? So der Ausblick darauf auf Ende 20?
Ja, ich habe einfach gemerkt, dass in meinem Umfeld sehr viele Leute sind, die gerne Wein trinken. Das ist ein bisschen aufgekommen. Und gleich waren wir alle so absolute Nullnummern, wenn es darum geht, okay, was ist eigentlich überhaupt ein guter Wein? Und ist das jetzt gut, was wir trinken oder nicht? Und auf der anderen Seite ist mir aufgefallen, wie viele Hippie-Weinläden in Zürich aufkommen. Also dort so 9 Quadratmeter Abstellkammern, wo die Leute mit so schönen Käppchen und bedruckten T-Shirts hocken und Wein mit wunderschönen Etiketten verkaufen.
Mhm. Wo man auch die eine oder andere Trainerhose sieht, oder?
Unter anderem. Und da habe ich mir gedacht, dem will ich ein bisschen nachgehen. Also es kann ja nicht nur sein, dass es mir so geht, dass mir das auffällt. Und so habe ich mich entschieden, um einen Weinguide für Dummies zu schreiben, also für Leute wie mich.
Du hast dann unter anderem den Christian dazugeholt. Wie war das eigentlich bei dir gewesen? Christian, wann hast du so angefangen, dir ein Weinwissen aufzubauen?
Naja, Weinwissen baust du dir auf in dem Moment, wo du Wein trinkst. Also baue ich mir dieses Wissen schon relativ lange auf. Aber dass man sich ein bisschen mehr dafür interessiert und schaut, welche Weine gefallen einem besonders, wo hat man Spaß dabei, was leuchtet einem ein, was leuchtet einem eher nicht ein und so. Ja, das ist einfach so in den letzten 20, 30 Jahren passiert. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich mir da ganz sicher ein subjektives Wissen angeeignet habe. Und nicht ein objektives Expertenwissen, wie das zum Beispiel Sommeliers machen oder so, die ja wirklich eine solide und zum Teil auch sehr schwierige Ausbildung durchlaufen, damit sie wirklich einen Panoramablick auf das Weintrinken haben. Das habe ich nicht, aber ich habe eine ziemlich gute und ausgewogene Meinung zu den Dingen, die ich mag und die ich nicht mag.
Wir möchten jetzt für den Podcast so ein bisschen euer gemeinsames Weinwissen anzapfen. Der Text, der fängt ja recht mit den Basics an und die möchte ich jetzt mit euch auch anschauen. Wie bekommt denn eigentlich Wein seinen Geschmack? Wie entsteht er, Christian?
Das ist eine sehr lange Geschichte. Wir versuchen das jetzt in minimaler Länge auszuführen. Ich meine, die meisten von uns allen haben schon mal von Weintrauben gehört und welche gesehen. Die werden, wenn sie reif sind, geerntet, gelesen und anschließend gepresst. Der Saft, der dabei entsteht, wird vergoren und über ein paar Stufen ist das Ergebnis dann Wein. Auf diesem Weg passiert natürlich relativ vieles und vieles Unterschiedliches. Und dazwischen liegen ungefähr alle Weinwelten, die wir im Moment kennen.
Die Welt unterteilt sich ja dann am Schluss sozusagen in der Flasche in Weisswein, Rotwein und in Rosenwein so ein bisschen abgebrochen. Was ist eigentlich der Unterschied?
Ich kann nur antworten, dass wenn man Weintrauben kennt, dann weiß man auch, dass es weiße und rote Trauben gibt. Weiße Trauben werden in der Regel zu Weißwein, rote Trauben in der Regel zu Rotwein. Da gibt es auch noch was dazwischen, aber das ist die Ausnahme von der Regel. Also es ist total simpel.
Wenn es jetzt um den Geschmack geht, Sascha, dann kommen ja noch Tannin ins Spiel. Was hat es mit denen auf sich?
Also Tannin, das sind sogenannte Gerbstoffe. Das heisst, wenn man Wein trinkt, vor allem Rotwein, und sich die Zunge ein bisschen pilzig anfühlt, dann sind das meistens Tannine, die für das verantwortlich sind. Und sie stecken so in Kernen, Stiel, in der Haut der Trauben. Und darum kommen die eben auch in Rotwein viel öfters vor als in Weisswein, weil Rotwein mit dem Stiel und der Haut und den Kernen vergoren wird. So, und die gehen dann dort über. Sie beeinflusst ein bisschen den Geschmack, die Konsistenz und je nachdem auch die Farbe. Und sie schmecken so ein bisschen rauer, trockener.
Sehr oft auch das Wohlbefinden, weil viele Leute auf Tannine allergisch bis empfindlich reagieren.
Das heisst, hier sollten dann eher zum Weißwein greifen wie zum Rotwein.
Es gibt natürlich auch Weißweine, die recht hohe Tannine haben. Tatsache ist, dass Reifen von Weinen immer dazu beiträgt, dass das abgebaut wird. Und dass, wenn man gereifte Weine trinkt, hat man da in der Regel eine bessere Experience.
Klar ist, das ist unter anderem das, was wir dann am Schluss schmücken, wenn irgendwann der Wein in der Flasche ist, im Restaurant, im Einkaufsladen oder einfach bei uns zuhause. Wenn es jetzt darum geht, den Geschmack des Weins zu entdecken und zu erkennen, Christian, was ist denn eigentlich ein guter Wein?
Das ist eine große Frage und eine mehr philosophische Frage als eine sachliche Frage. Ein guter Wein ist für mich ein Wein, der mir schmeckt, der mir Spaß macht, den ich wieder trinken möchte. Das ist eigentlich das allererste Kriterium und das klingt einfach, ist es aber auch nicht ganz, weil zuerst muss man mal rausfinden, was einem eigentlich gefällt, was einen überzeugt, was einem Spaß macht. Aber im Endeffekt kommt für mich beim Weintrinken alles auf diese Frage zurück. Ist es ein Wein, der mir gefällt, der mir Spaß macht, den ich gern habe, der mir schmeckt?
Sascha, nachdem du dich jetzt mit Wein und seinem Geschmack auch auseinandergesetzt hast, unter anderem für diesen Text, würdest du auf eine ähnliche Antwort kommen?
Ich glaube, das ist eine Antwort, die über allem steht. Aber was natürlich das im Einzelnen bedeutet, also dass es auch Geschmäcker gibt, die nicht so fein sind, oder beziehungsweise als Anfängerin musst du dir, glaube ich, zuerst mal bewusst werden, was schmeckt dir überhaupt und was ist es, was ich überhaupt fein finde.
Also auch als Fortgeschrittener, das hört nie auf.
Ja, eben, am Anfang habe ich immer gedacht, ja, ist das jetzt gut? Wenn du es abschluckst, ist das jetzt gut? Ich glaube schon, aber ich glaube, man muss wegkommen von sehr pauschalen Begriffen wie gut oder schlecht, sondern sich auf einzelne Geschmäcker konzentrieren, nämlich was schmecke ich aus einem Wein raus? Also welche Noten gibt es? Sind das irgendwelche Früchte, Steinfrüchte? Sind das irgendwelche erdige Töne und so? Und dann auf die gehen und dann sich bewusst werden, ob das einem gefällt, wenn man das schmeckt. Also so sich ein bisschen in das hineingeben, ist, glaube ich, sehr wichtig.
Also der eigene Geschmack und den erkennen, das ist ja sicher das eine. Das andere ist ja aber schon, dass es schon so eine Art einen Kanon von den guten Weinen gibt, oder Christian?
Natürlich gibt es einen Kanon von den guten, von den fantastischen, von den intergalaktischen Weinen. Der ist sehr stark beeinflusst von den Weinpreisen natürlich. Und umgekehrt. Also es gibt ja relativ viele Instanzen, die uns das Weintrinken leichter machen wollen. Es gibt eine ganze Welt von Weinbewertern, wo du nachschauen kannst, aha, dieser Wein hat 94 Punkte, deswegen muss er gut sein. Oder du gehst nach den Preisen und du siehst, aha, ein Wein kostet irgendwas zwischen 500 und 1000 Franken, eine Flasche, der muss großartig sein, der Wein. Und da bin ich schon ein bisschen skeptisch, weil dieser Kanon hat sich aufgebaut nach Geschmacksbildern und Empfindungen, die sich über Jahrzehnte gebildet haben. Hat sich aufgebaut nach einer Weinbranche, in der sehr, sehr, sehr viel Geld umgesetzt wird und wo die teuren Flaschen, sei es ich, Romane Conti, wo du vierstellige Summen für eine neue Flasche bezahlst, wo die einfach zu einer Handelsware und auch zum Spekulationsobjekt werden. Also da ist wirklich sehr, sehr viel passiert und dieser Kanon, der dient dazu, Weine gut und teuer zu verkaufen. Ob man selbst sich in diesem Kanon wiederfindet und ob man die Weine, die dort die höchsten Bewertungen haben, selber auch so hoch bewerten würde, das ist wiederum der Punkt, wo man nur probieren kann und sich selbst einfach befragen muss. Und das finde ich beim Weintrinken auch das ganz Interessante. Und dazu kommt, dass die Veränderungen in der Weinkultur, nämlich diese ganze Naturweinszene, einen sehr, sehr positiven Effekt gehabt hat, indem viele dieser Weingewissheiten zertrümmert wurden und wir Weintrinkerinnen und Weintrinker auf uns zurückgeworfen.
Sascha, du hast das vorher auch angesprochen, dass sich auch Leute mit bedruckten T-Shirts und Käppchen anfangen für Wein interessieren. Das hat ja eben auch mit dieser Naturweinbewegung zu tun. Was hat es mit dem auf sich?
Naturwein sind so etwas wie die Hippies von der Weinbewegung. Und jemand, der diese Bewegung maßgeblich geprägt hat, war ein Winzer, der heisst Joschko Grafner. Und das ist wirklich schon ewig. In Wien ja ewig lang her. Er hat im 1970er, 80er Jahr angefangen, Naturwein zu machen. Und zwar nachdem ihm ein Sturm seine Ernte kaputt gemacht hat. Und dann hat er fast nichts mehr gehabt und hat gedacht, okay, jetzt habe ich eh nichts, jetzt kann ich mal etwas ausprobieren. Und dann hat er seinen Wein in sogenannte Tonamphoren reingetan und dann sehr, sehr lange auf der Maische liegen lassen, also vergären lassen. Viel länger, wie man das im Normalfall macht. Also wenn man es normal 2, 3, 4 Wochen macht, dann hat er das einfach ein Jahr lang gemacht. Mhm. Und dadurch hat der Wein ganz spezielle neue Farbe bekommen, so ein bisschen orangig. Und das ist das, was man heute unter Orange Wein kennt. Und das lange liegen lassen auf dieser Maische war ein Konventionsbruch gewesen. Also das hat man früher noch nicht so gemacht. Und er hat quasi unter anderem, ist ja einer von den Ersten gewesen, der das gemacht hat. Und der Unterschied zwischen regulären Winzer und Naturweinhersteller ist, sie lassen den Wein entscheiden, wenn er vergären will. Und sie überlassen quasi die Geschmacksentwicklung dem Wein selber. Und auf der anderen Seite ist eben der traditionelle Weinbau, wo man eigentlich alles so automatisiert hat, dass man schon im Vorfeld weiss, wie der Wein schmeckt, bevor man überhaupt Trauben geerntet hat. Also man tut es immer gleich lang liegen lassen, man tut Hefe hinzufügen, dass der Geschmack sich so und so entwickelt. Also man steuert eigentlich im traditionellen Weinbau alles minutiös sozusagen. Und dadurch ist eben die Natur wie die Gegenbewegung gewesen.
Mhm. Also Gegenbewegung auch so zu dem Kontrollierten. Trinkt ihr eigentlich gerne Naturwein?
Mal so, mal so. Ich muss sagen, ich sympathisiere sehr fest mit dieser Geschichte und mit dieser Herangehensweise. Aber es kann schon einfach auch ein saurer Gerb sein.
Christian?
Es ist nicht ganz einfach. Es ist so, ich sympathisiere auch mit vielen Machern von Naturweinen und Macherinnen, weil sie ja diesen Bio-Gedanken, manchmal auch den biodynamischen Gedanken verfolgen und eigentlich auch meistens. Das heißt, sie verwenden im Gegensatz zum industrialisierten Weinbau viel weniger Spritzmittel oder nur ganz wenig oder gar keine. Es gibt statt Spritzmittel Pfefferminztee etc. Es wird also alles natürlich gemacht, ist natürlich für die Flächen, die bewirtschaftet werden, 1000-mal besser als die mit allen möglichen Chemikalien besprühten Flächen im industriellen Weinbau. Aber die Ergebnisse sind nicht immer so, wie ich mir das wünsche. Das ist so, das Auftreten von Naturweinen war eine Revolution. Plötzlich kamen Dinge auf den Tisch, wo man wirklich im Jahr davor vielleicht noch gesagt hätte, ist völlig untrinkbar, schüttet man weg. Und jetzt kamen die dann mit bunten Etiketten, schicken Namen, lustig, lebensfroh, bio daher. Und irgendwie hat es einen großen Zauber gehabt. Und ich finde es überhaupt nicht überraschend, dass es so eine große Öffentlichkeit gefunden hat und dass sich gerade auch junge Weintrinkerinnen und Weintrinker davon haben ansprechen lassen. Also was Sascha gesagt hat, dass so die Hippies dieser Szene sind, das stimmt, das ist ziemlich gut getroffen. Tatsache ist, wenn du die Weine so betrachtest, wie du konventionelle Weine betrachtest, dann gibt es einfach einen wahnsinnig großen Anteil, der für mich nicht trinkfähig ist. Und damit kommst du dann aber auch wieder, wenn du das in einer Naturweinbar laut zu sagen wagst, kommst du natürlich auch wieder in problematische Situationen, weil das wird als Affront betrachtet. So wie die Naturweine selbst ein Affront gegenüber den konventionellen Weinen waren, ist es jetzt ein Affront, wenn man deren Qualität in Frage stellt und wenn man sagt, hey, der riecht, als ob er eine Maus hineingeschissen hätte. Wenn er so riecht, riecht er so und dann mag ich ihn auch nicht trinken. Und ich finde, Naturweine haben sehr viel zum Positiven bewirkt und da kommen wir wieder in die Richtung, wo wir angefangen haben. Nämlich während es bei den konventionellen Weinen diesen Kanon gab, diese durchbewertete, durchbepreiste Hierarchie von Weinen, wo ganz oben die Weine aus Frankreich, Bordeaux, Burgund standen und so weiter, plötzlich war das völlig anders. Plötzlich warst du gezwungen dazu, einfach zu sagen, das mag ich oder ich mag es nicht. Und das hat vielen Leuten fast unlösbare Aufgaben aufgegeben, weil sie plötzlich nicht mehr sich darauf verlassen konnten, sagen zu können, dieser Wein hat 120 Franken gekostet, der ist gut. Der muss gut sein.
Ihr beschreibt das jetzt auch so als etwas sehr Zeitgeistiges. Das ist ja dann auch der Grund, wieso oft dann in Restaurants mehr oder viel Naturwein auch auf der Karte stehen, gerade so in der jungen Gastroszene. Wenn es jetzt darum geht, nachher einen Wein auszulesen, sei es jetzt klassischer oder sei es Naturwein, da sind ja die Regeln eigentlich ähnlich. Auf was achte ich eigentlich beim Kaufen oder beim Bestellen?
Sehr schwierige Frage. In der Regel ist der beste Rat, den ich geben kann, geh in den Fachhandel, geh in eine Weinhandlung und sag der Verkäuferin oder dem Verkäufer, was du möchtest. Und wenn du nicht weißt, was du möchtest, dann versuch gemeinsam mit dem geschulten Personal rauszufinden, was es ist. Du wirst sicher etwas zum Kosten bekommen. Da kannst du sagen, ja, gefällt mir oder gefällt mir weniger. Oder wenn du mit leiser Vorbildung kommst, weil du zum Beispiel schon ein paar Weine getrunken hast, die du magst und die du kennst, dann wirst du dort relativ verlässliche Auskünfte darüber kriegen, was dir auch schmecken könnte. Das ist im Übrigen mein Nicht-Experten-, sondern Weintrinker-Tipp dafür, wie man sich so eine eigene Weinwelt aufbaut. Man soll sich merken, was einem gefallen hat. Man kann dann ein bisschen in die Tiefe gehen und schauen, was sind das für Weine, wo kommen die her, auf welchen Böden sind sie gewachsen, welche Jahrgänge, welche Winzer, wie ist die Stilistik etc. Das sind Fragen, auf die kann man kommen, das ist nicht schwierig. Und wenn man das mal weiß, ist es die ideale Ausgangsposition, um im Restaurant oder im Fachhandel Wein zu kaufen. Wenn du mir jetzt 100 Franken gibst und sagst, ich soll rüber zum Coop gehen und einen guten Wein aussuchen, dann bin ich hilflos. Ich habe keine Ahnung. Es sind so viele Weine dort, die ich nicht kenne und die ich nicht ausprobiert habe und wo ich auch nicht deduzieren kann vom Etikett oder so, ob das was Gutes oder was weniger Gutes ist. Das ist sehr, sehr schwierig. Deswegen würde ich auch sagen, die allererste und wichtigste Empfehlung ist Fachhandel.
Also so der Etikettenkauf, wie ich ihn doch noch ab und zu gerne mache, von dem würdet ihr mir eher abraten?
Je nachdem. Also ich glaube, man kann Glück haben mit dem Etikettenkauf. Ich bin sicher auch jemand, der sich von dem beeinflussen lässt, weil das einfach das erste und zum Teil manchmal auch das einzige an Information ist, die man ja dann bekommt, wenn man einen Wein kauft, wenn man jetzt nicht im Fachhandel mit irgendwie geschultem Personal redet. Aber es hat ein interessantes Experiment gegeben, das ich finde, zeigt auch ein bisschen, wie wir Menschen funktionieren. Und zwar hat es eine Blindverkostung gegeben, wo die Leute herausfinden sollen, was ist ein teurer Wein, was ist ein günstiger Wein. Und ich glaube, wirklich in sehr vielen Fällen, ich tue mich nicht auf Zahlen behaften, also etwa 80% der Fälle haben die Leute den billigen Wein für den teureren gehalten, weil er ihnen besser geschmeckt hat. Und dann aber, wenn man ihnen gesagt hat, welcher Wein der teurere war, haben sie den plötzlich auch effektiv besser gefunden. Und das zeigt uns doch eigentlich, dass wenn wir denken, dass ein Wein gut ist, dann schmeckt er uns auch gut.
Also es gibt auch ein bisschen Psychologie beim Weintrinken. Reden wir doch zum Schluss noch über genau das, nämlich über den Moment, wo die Flasche auf dem Tisch steht, wo es ans Trinken geht. Braucht es eigentlich das richtige Glas zum Weintrinken und vor allem ein Dekantiergefäß oder ist das unnötig?
Da ist der Christian der grosse Influencer, muss man sagen. Er hat mich davon überzeugt, dass man wirklich muss einmal ein gutes Glas kaufen muss und dass der Wein auch ganz, ganz anders schmeckt aus einem guten Glas wie aus einem Wasserglas. Das stimmt. Also das kann man selber zu Hause ausprobieren. Nehmt ein gutes Glas oder was ihr denkt, nur schon mal ein Weinglas, ist eigentlich gleich. Und ein Wasserglas. Schenkt ihr gleich Wein einschenken und schmeckt zuerst dran und trinkt dann einen Schluck. Es schmeckt wirklich ganz anders.
Warum ist das so, Christian?
Naja, weil das hat damit zu tun, dass die Form des Weinglases darauf ausgelegt ist, dass du den Duft des Weins, also die Gerüche, die aus dem Wein rauskommen, die ja einen Großteil des Erlebnisses ausmachen, den man beim Genießen des Weins hat, dass die viel besser kanalisiert werden und in die Nase kommen. Und dazu kommt die Frage, ist das Weinglas aus dünnem Glas geblasen zum Beispiel, weil das hat dann beim Auflegen auf die Lippen eine ganz andere Sensation, wie wenn du so ein festes Pressglas verwendest. Und ich habe da einfach eine ganz klare Meinung. Für mich gibt es ein bestes Weinglas, das ich eigentlich immer verwende. Das ist von einer österreichischen Glasbläserei namens Zalto, das Universalglas. Das ist teuer, aber sehr robust. Man kann es in die Maschine stecken, man kann eigentlich alles draus trinken, was Duft hat. Und mit dem bin ich sehr glücklich und ich glaube, ich habe auch die Sascha davon überzeugt.
Ich habe zwei. Zwei habe ich jetzt schon zuhause.
Wir werden nicht gesponsert von dieser Firma.
Nein,
das sind wirklich ganz subjektive Tipps. Wenn man jetzt das richtige Glas hat, die richtige Flasche hoffentlich, dann geht es ja in der Regel ans Probieren. Wie macht man das eigentlich richtig?
Es gibt so einen kleinen Tanz, den man aufführen kann, aber nicht muss. Aber es macht auch ein bisschen Spass und es gehört ein bisschen dazu, finde ich. Und den hat mir der Christian beigebracht. Also zuerst nimmst du ein Glas Wein, hebst es am Stiel, ja nicht am Kelch, am Stiel. Füllst das Glas zu einem Drittel auf und dann schwenkst den Inhalt. Und zwar wirklich, da kann man sich auch Mühe geben und wie so ein Tornado schwenken. Weil, also es bringt es unter anderem, weil der Wein so dadurch belüftet wird und den Geschmack entfaltet. Und nachher nimmt man die Nase, tut sie fest ins Glas reinstecken und kann so mal dran richtig fest schmücken. So. Und einfach, weil es Spass macht. Und so kommt man ein bisschen Eindruck über davon, was sind so die ersten Aromen, die im Wein sind. Weisst die Stärke vom Wein, also so auch der Alkoholgehalt, das kommt alles so ein bisschen mit. Und dann darf man den ersten kleinen Schluck nehmen und dann muss man den schön, schön reinschlürfen. So. Durch die Zähne ziehen, weil das unter anderem auch noch ein bisschen Luft reinkommt und dann so sich dadurch den Geschmack kann im Gaumen entfalten. Und nachher lässt man den Wein langsam durch den Gaumen wandeln und versucht zu erkennen, welche Geschmäcker stecken jetzt da wirklich drin. Birnen, Hülsenfrüchte, Vulkanstein. Ja, und dann schluckt man einfach ab. Oder eben, wenn man fahren muss, dann kann man natürlich auch rausspucken. Aber aus persönlicher Erfahrung muss ich sagen, das ist nur halb so lustig.
Gut, also wenn man noch nicht weiss, wie ein Vulkanstein schmeckt, dann kann man vielleicht noch mal ein paar Flaschen durchprobieren. Vielleicht schmeckt man das irgendwo mal raus. Man macht ja das Ganze auch, um so Weinfehler zu entdecken. Der klassische ist Korken. Bemerkt man das eigentlich auf jeden Fall?
Nein, du merkst es nicht auf jeden Fall. Und es kommt darauf an, wie du... Das ist auch wieder eine Frage der Schulung. Also gerade bei Naturweinen sind diese Kellergerüche, die der Korken dann hat, manchmal Teil der Lieferung. Und da kann schon mal was unentdeckt bleiben. Aber so bei konventionellen oder bei gut gemachten Weinen kriegst du es eigentlich immer dann raus, wenn du riechst dran. Das ist einer der Gründe, warum du ja auch den Wein immer zum Kosten oder zum Riechen gereicht bekommst, wenn du im Restaurant bist, ob du da Fehltöne entdeckst drinnen. Und das sind eben so kellerige, modrige Töne, meistens durch den Korken induziert. Und schmeckt einfach nicht gut und berechtigt dich in der Regel auch dazu, die Weine zurückzugeben. Aber ich habe auch schon Leute, die keine Lust hatten, Weine zurückzugeben, erlebt, die dann diese Weine ausgetrunken haben und sie auch irgendwie geschätzt haben. Aber das ist eine Frage der persönlichen Vorlieben. Ich persönlich habe Weine ohne Korkgeschmack lieber.
Da würden wahrscheinlich die wenigsten widersprechen. Sascha, für all die, die gerne mit der Trainerhose Wein trinken oder die, die sich vielleicht ab und zu ein bisschen ungelenk fühlen in dem ganzen Prozess von Aussuchen, Probieren und so weiter, wie geht man eigentlich um mit dieser Sorge, dass man irgendetwas falsch machen kann?
ich glaube, die Unsicherheit wird immer ein bisschen da sein, wenn man jetzt nicht diverse Weinkurse absolviert hat und sich einigermaßen sattelfest fühlt. Was ich wirklich einen guten Tipp gefunden habe und ich sicher auch so wird anwenden in Zukunft, ist, dass man sich einfach mal überlegt, okay, die meisten haben ja wohl mal schon einen Wein getrunken, den sie gerne hatten im Leben. Und dann nimmt man den Wein und geht mit dem Namen in eine Weinhandlung und lässt sich in dem Sinn beraten, dass man sagt, so etwas habe ich gern, was gibt es in dieser Welt auch noch, wo so ein bisschen einen ähnlichen Geschmack hat. Und ich glaube, so kann man sich einen Weinstamm aufbauen, von dem man sicher ist, dass man sie gern hat. Ist vom Christian gekommen, der Tipp, wir haben den empfohlen. Und ich finde vielleicht noch kurz, dass man nicht ein Supermarkt-Bashing betreibt. Ich weiss natürlich, ja, es ist schwieriger dort, aber was ich auch einen super Tipp gefunden habe, ist, es gibt so einen Supermarkt-Weinführer von der Chandra Kurt. Die hat als Schweizer Weinautorin sich durch die Regale von Aldi, Coop, Denner, Globus, Landi etc. probiert und so ein bisschen aufgelistet, wie das die schmecken und so ihre Favoriten und so. Und das ist auch noch eine coole Ergänzung zu dem, weil es gibt vielleicht wirklich Leute, die sich aktuell noch zu fest schämen, um in eine Weinhandlung zu gehen.
Ich möchte noch was dazu sagen, auf die Frage nämlich, was kann man falsch machen? Man kann überhaupt nichts falsch machen. Du trinkst den Wein, der dir gefällt, oder du trinkst ihn nicht. Du sagst, dass du ihn magst, oder du sagst, dass du ihn nicht magst. Es kann überhaupt nichts passieren, außer dass dich jemand scheel anschaut und wenn er das tut, ist er ein Trottel. Du hast jedes Recht, als jemand, der gern Wein hat, das zu trinken, was du magst. Und wenn es der 5-Franken-Wein aus dem Denner ist, dann ist es genauso gut, wie wenn du ausgesuchte Weine mit Vulkangeschmack trinkst, die du irgendwo gelernt hast. Nur der Genuss ist, glaube ich, unterm Strich größer, wenn du ein bisschen mehr über die Sache weißt, so wie es besser ist, wenn du ein bisschen Literatur gelesen hast, du wirst dann Bücher besser genießen können oder wenn du ein bisschen mehr Musik gehört hast, wirst du besser einordnen können, was du da gerade hörst. Aber zum unmittelbaren Spaß an der Sache trägt es gar nichts bei und jemand, der sagt, nichts über meinen Drehverschluss, der kriegt von mir und von uns sofort seinen Segen.
Sascha, Christian, wir nehmen den Podcast auf, während so ein bisschen der Sommer losgeht. Was für eine Flasche macht ihr jetzt als nächstes auf?
Also einer von meinen persönlichen Lieblingswein, und das ist auch wirklich nicht gesponsert, ist der Weissherbst von Markus Rauch. Ist ein Rosé, der wirklich perfekt zu dem leichten Sommerwetter passt. Ist ein super Apero-Wein und auch noch mit so um die 20 Franken bezahlbar.
Ich habe vor, dass ich zum Sommerbeginn mehr als eine Flasche öffne. Aber ich werde gut gekühlte Rotweine trinken, sehr gern Pinot Noir, sehr gern Blaufränkisch, eine Sorte aus Österreich. Ich werde sicher grüne Veltliner trinken, die super einfache Weine sind, aber auch Weine, die Sascha und ich gemeinsam getrunken haben, so aus Ungarn reingeholte. Es gibt ein paar Empfehlungen, ein paar konkrete Empfehlungen im Heft, also es lohnt sich auch das Heft zu lesen.
Den Link zu dem Beitrag im Magazin, den findet ihr natürlich auch im Beschreib zu dieser Episode und es erscheint das Wochenende auch im gedruckten Heft. Danke vielmals Sascha, danke vielmals Christian, dass ihr da gewesen seid.
Danke Mirja.
Danke ebenfalls.
Das war es, die heutige Folge und die Woche vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe heute geredet mit Sascha Britzko und dem Christian Seiler. Und die Folge produziert hat Sibyl Hartmann. Die nächste Folge von uns, die hört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.